ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Hallo, herzlich willkommen. Ab sofort begrüßt Sie jetzt eine andere Stimme hier am Mikrofon. Ich bin die Neue. Ich bin Theresa Sickert. Vielleicht kennen Sie mich aus dem ein oder anderen RBB-Podcast. Jetzt endlich auch mal wieder im Radio drin. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Ihnen hier am Samstag immer ein Stündchen mit Medienthemen verbringen darf. Heute wagen wir eine netzpolitische Jahresvorschau. Was erwartet uns 2026? Und wir beschäftigen uns mit dem US-Angriff auf Venezuela. Wie wurde darüber berichtet und welche Falschnachrichten kursieren zu dem Thema im Netz? Gleich dazu also mehr hier im Medienmagazin bei Radio 1. Am 3. Januar waren in der Nacht in Caracas mindestens 7 Explosionen zu hören. Flugzeuge und Kampfhubschrauber flogen in niedriger Höhe über die Stadt. Der venezolanische Staatspräsident Nicolas Maduro und seine Frau wurden gefasst und nach New York gebracht. Der Angriff des US-Militärs dauerte kaum 30 Minuten. Die Folgen für das venezolanische Volk und die internationale Politik sind allerdings groß. Wie in US-amerikanischen Medien auf dieses Ereignis und die Tage darauf geblickt wurde, das möchte ich jetzt besprechen mit Rike Havertz, international Korrespondentin bei der Zeit und seit 2020 Co-Host des Podcasts Okay America. Im November letzten Jahres hat sie außerdem ein Buch geschrieben, Goodbye America, die USA und wir, eine Neuvermessung, und hat seit vielen Jahren die USA im Blick und ist damit die genau Richtige für dieses Gespräch. Hallo Rike.
Hallo Theresa.
Lass uns zunächst aber erst einmal in Deutschland bleiben. Wie haben denn hier die Medien auf den Angriff der USA auf Venezuela reagiert? Was war da der Kern der Berichterstattung?
Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Zunächst einmal den Samstag, als eben am frühen deutschen Morgen die ersten Nachrichten über die Agenturen liefen und dann es erstmal darum ging, wirklich zu berichten, zu versuchen zu verstehen, was passiert da, weil die Lage so unübersichtlich war und weil es nur sehr wenige westliche Journalistinnen und Journalisten vor Ort in Venezuela gibt. Insofern war, finde ich, der Samstag vor allen Dingen geprägt von nachrichtlicher Berichterstattung und dann aber sehr schnell selbstverständlich auch von Analysen, Einordnungen, vielen Fragen. Was haben die USA da gemacht? Haben sie sich abgesprochen mit dem Kongress? Was ist mit internationaler Recht, was ist mit Völkerrecht? Also da gab es dann auch sehr schnell eine zu Recht kritische Berichterstattung über die Vorgänge in Venezuela. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo, glaube ich, nicht nur allein über Venezuela gesprochen wird, sondern auch darüber, was dieses Eingreifen der USA in Venezuela für die Weltordnung bedeutet, was es auch für Europa bedeutet. Das heißt, unterschiedlichste Ebenen, die aber aus meiner Sicht sehr ausgeruht für eine solche Lage in Deutschland nachrichtlich begleitet wurden.
Wie sah denn im Vergleich die Berichterstattung in den amerikanischen Medien aus?
Da ist es ein bisschen unterschiedlich gelagert. Interessanterweise gab es einige wenige US-Medien, darunter war die New York Times und die Washington Post, die tatsächlich wussten, dass dieser Einsatz unmittelbar bevorstehen würde. Und sie haben es nicht berichtet, um eben diese Mission nicht zu gefährden. Und dann gab es auch sehr viel nachrichtliche Berichterstattung. Und in den USA muss man dann aber immer unterscheiden zwischen dem, was die sogenannten Mainstream-Medien machen, die etablierten Medien machen, und was viele Influencer machen, die eine immer größere Rolle spielen in dieser Trump-Regierung. Und da hat man gesehen, wenn man ein bisschen eingetaucht ist in diese MAGA-Welt, dass es da eine ja fast schon Glorifizierung dieses Militäreinsatzes gab. Und das hat man in den ersten Tagen auch sehr stark gesehen bei all denjenigen, die sehr nah an Trumps Seite stehen ideologisch, dass das so überglorifiziert wurde. Und dann, wenn man wieder zurückblickt in Medien wie CNN oder die New York Times oder ABC oder NPR, das öffentlich-rechtliche Radio oder vergleichbar mit dem öffentlich-rechtlichen Radio, dort gab es dann auch schnell eben die Fragen nach, was ist die Zukunft jetzt der US-Involviertheit in Venezuela und ist das alles mit dem Völkerrecht vereinbar? Und dann gibt es dort natürlich noch eine innenpolitische Komponente. Was sagen die Demokraten? Was macht das mit der Innenpolitik? Und das ist natürlich eine Ebene, die wir in Deutschland nicht so haben.
Und du hast es auch schon angesprochen. Trotzdem gibt es ja durchaus eben auch einen kritischen Blick auf genau diese Operation, weil sie eben ja keine Legitimation durch die UN hatte. Warum haben sich die New York Times und die Washington Post dazu entschieden? Man könnte auch sagen, vielleicht ist das auch vielleicht nicht das richtige Vorgehen gewesen.
Ich glaube, dass diese Operation ja nicht mehr abgesagt worden wäre in dem Moment, wo die New York Times zum Beispiel berichtet hätte. Es war jetzt auch nicht so, dass die das Tage vorher wussten, sondern das war tatsächlich auch in dem Moment. Und ich glaube, dann steht die Frage, können wir mit unserer Berichterstattung etwas verhindern oder gefährden wir mit unserer Berichterstattung Menschenleben auf beiden Seiten? Und ich weiß das nicht. Ich mutmaße nur, dass das die Entscheidungsgrundlage war. Ich glaube, es ist zum Beispiel anders gelagert als wir erinnern uns, der Chefredakteur des Atlantic in diesen Signal-Chat geraten ist, wo über Angriffe auf Houthi-Stellungen im Jemen diskutiert wurde. Und er ist da eine Weile drin geblieben. Und dann haben sie auch sehr überlegt, entschieden, wann wir das transparent machen, wann machen wir das öffentlich, wann binden wir die Öffentlichkeit ein. Und insofern würde ich das nicht für journalistisch fragwürdig halten, dass in dem Moment für einige wenige Stunden Informationen, die vielleicht auch nur aus einer Quelle kamen, zurückgehalten wurden.
Die USA stehen in der internationalen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nur noch auf Platz 57. Wie frei kann man denn aktuell in den USA noch über eben Vorgänge wie den 3. Januar und die Tage darauf tatsächlich berichten?
Man kann noch frei berichten, aber es wird immer schwieriger, weil Zugänge immer schwieriger werden. Also zum Beispiel Donald Trump sagt teilweise, er möchte gewisse Reporter, gewisse Medienvertreter nicht im Weißen Haus sehen, die haben keine Zugänge mehr. Wir erinnern uns, als zum Beispiel die Nachrichtenagentur AP sich geweigert hat, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika in ihrer Berichterstattung zu bezeichnen, hat er gesagt, Zugänge von AP gibt es nicht mehr zu mir und zum Weißen Haus. Und das Pentagon unter Pete Hegseth hat auch eine neue Regelung erlassen, dass Reporterinnen und Reporter nicht mehr Informationen verwenden sollen, die nicht aus offiziellen Quellen kommen, was ja die investigative journalistische Arbeit im Grunde genommen unterbinden soll. Und da sind sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Pentagon herausgegangen, also haben ihre Plätze dort aufgegeben, um zu sagen, diese Regelung können wir nicht unterschreiben, weil dann können wir nicht mehr frei arbeiten. Aber insofern wird schon versucht, über diese US-Administration Journalismus zumindest zu beeinflussen. Es gibt jetzt auch sehr viele eben Blogger, YouTuber, Influencer, die sehr viel mehr Nähe zu dem Präsidenten bekommen als etwa etablierte Medien. Und gleichzeitig gibt es immer noch wahnsinnig viele großartige Journalistinnen und Journalisten, die eben dann nicht direkt aus dem Weißen Haus berichten, aber die Quellen haben und die diese Quellen nutzen und die versuchen, ihre journalistischen Standards weiter hochzuhalten. Aber mich überrascht das nicht, dass die USA so weit unten auf dieser Liste sind, weil es gibt eine sehr gezielte Kampagne in den USA durch die Regierung, Medien zu diskreditieren und Zugänge zu Informationen zu blockieren.
Vielen Dank, Rieke Haberts.
Sehr gern.
Wenn Sie dieses Thema interessiert und Sie gern noch mehr dazu hören würden, am kommenden Montag findet um 19.30 Uhr eine Diskussionsrunde von Reporter ohne Grenzen im Maxim Gorki Theater in Berlin statt mit dem Titel »Wie Trump die freie Presse zerstört«. Wir schauen gleich noch genauer auf das Thema Fake News rund um die USA und Venezuela mit dem ARD-Faktenfinder.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Sigelkopf.
Fake News sind ein Phänomen, das uns gerade in Zeiten von KI ständig im Netz begegnet. Gefälschte Inhalte lassen sich schnell gestalten und verbreiten. Und deswegen gibt es diese Rubrik hier jetzt beim Medienmagazin, in der wir regelmäßig auf Falschnachrichten oder irreführende Nachrichten schauen wollen. Und zwar gemeinsam mit dem Faktenfinder von ARD aktuell, Pascal Sigelkopf. Hallo Pascal.
Moin, hi.
Ja, der Faktenfinder, der hat im April 2017 seine Arbeit aufgenommen und ihr prüft Phänomene wie Fake News, Gerüchte, Verschwörungstheorien, irreführende Nachrichten und versucht dann auch darzulegen, wie gefälschte oder andere unseriöse Meldungen zu erkennen sind. Wie hat sich diese Arbeit jetzt seit dem Start vor nun eben fast 9 Jahren verändert?
Ja, also man kann sagen, dass in der Zeit die Verbreitung von Falschbehauptungen halt deutlich zugenommen und ist auch deutlich professioneller geworden. Also damals wurde das ja so ein bisschen als Reaktion auf die US-Wahl 2016 ins Leben gerufen, halt auch mit Blick auf die Bundestagswahl in Deutschland. Und damals war das ja noch, sag ich mal, ein relativ neues Phänomen, vor allem geprägt durch den Wahlkampf von Donald Trump. Und da hat halt die ARD sich überlegt, quasi dem etwas entgegenzusetzen. Und seitdem ist jetzt aber ziemlich viel passiert in diesem Bereich. Es gibt deutlich mehr Akteure, die versuchen mit Desinformation und Falschbehauptungen halt bestimmte Emotionen hervorzurufen, bestimmte Diskurse zu vergiften, sage ich mal, und halt Themen in bestimmte Richtung zu lenken und auch Debatten in Richtung zu lenken. Und was in der Zeit natürlich auch passiert ist jetzt in den vergangenen 9 Jahren, dass sich immer mehr Menschen auch über die sozialen Netzwerke informieren. Also vielleicht ein bisschen weniger abgehen von den, sage ich mal, klassischen etablierten Medien und linearen Programmen wie TV oder Hörfunk oder Zeitung und halt auch in den sozialen Netzwerken dann ihre Nachrichten konsumieren. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass Desinformation noch ja auch deutlich mehr Reichweite bekommen hat in den vergangenen Jahren. Und zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie, also wir hatten jetzt natürlich auch sehr krisengebeutelte Jahre in den vergangenen Jahren, dass dann wirklich eine wirklich herausragende Rolle gespielt hat, dass Falschbehauptungen wirklich ja auch bis in die Mitte der Gesellschaft gekommen sind.
Nun ist der Faktenfinder nicht nur du allein, sondern da stecken auch noch andere Menschen dahinter. Wer gehört denn alles dazu?
Also hauptsächlich verantwortlich sind meine Kollegin Carla Reveland und ich. Wir sind sozusagen zu zweit für den Faktenfinder verantwortlich, aber wir sind noch angedockt an den Newsroom der Tagesschau. Das heißt, wir sitzen jeden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau zusammen und überlegen auch zusammen zum Beispiel, was für Themen wir machen können. Aber ich sag mal, hauptsächlich generieren Carla und ich die Themen oder beziehungsweise wir monitoren so ein bisschen das, was vor allem in den sozialen Netzwerken passiert. Und der Newsroom ist natürlich dann vor allem dafür da, sag ich mal, um die Politikerinnen und Politiker im Blick zu behalten und uns da vielleicht Hinweise zu geben, wenn es bestimmte Reden gegeben hat oder ähnliches. Und dann können wir natürlich, und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil, auch die ganze Expertise der gesamten ARD halt nutzen. Zum Beispiel haben wir eine eigene Rechtsredaktion in Karlsruhe und das ist für uns natürlich immer wieder hilfreich, wenn wir auch kooperieren können mit Kolleginnen und Kollegen, die in bestimmten Gebieten natürlich einfach absolute Experten sind.
Jetzt klingt das natürlich nach wahnsinnig wenig. Zwei Personen und das Internet ist aber voll von Fake News. Wie stehst du dazu? Und vor allen Dingen, wie sieht eure Arbeit aus? Natürlich könnt ihr mit zwei Personen nicht das gesamte Internet durchforsten und alle Fake News, die ihr dort findet, richtigstellen. Das ist klar. Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich glaube, eine ganz große Rolle spielt natürlich das Monitoren. Das heißt, du hast es eben schon gesagt, es gibt eigentlich jeden Tag wahrscheinlich, ja, unzählige Falschbehauptungen, die in den sozialen Netzwerken aufgestellt werden und dort kursieren. Und für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir nur die raussuchen, die wirklich auch eine relevante Bedeutung haben. Also wo wir das Gefühl haben, die haben schon eine gewisse Reichweite, die haben schon viele Menschen erreicht und die sind auch, sage ich mal, nicht so plump, dass sie auf den ersten Blick als Fakes zu erkennen sind. Was uns natürlich nämlich wichtig ist, dass wir auch keine Randphänomene zu groß machen wollen. Also man könnte natürlich theoretisch jeden Tag auch irgendwelche Sachen aufnehmen, die vielleicht nur 5 oder 6 Leute überhaupt erreicht haben und würde sie damit natürlich viel größer machen, wenn man sie dann in der Tagesschau quasi in einen eigenen Artikel widmet. Das heißt, das spielt eigentlich eine sehr große Rolle in unserem Alltag, dass wir gucken, was überprüfen wir überhaupt, was sehen wir als relevant an. Und da müssen wir dann auch immer gucken, dass es natürlich bei tagesschau.de mit den Weltnachrichten konkurriert. Das heißt, es muss einfach eine gewisse nachrichtliche Relevanz auch haben. Eine große Rolle spielen dann natürlich so Breaking News Ereignisse, dass wir da gucken, wenn zum Beispiel es gerade einen Anschlag gab oder ähnliches, was kursiert im Netz dazu, was gibt es dort für Fakes, die wir vielleicht richtigstellen wollen, weil die gerade millionenfach vielleicht angeguckt worden sind. Und das ist für uns, denke ich mal, so das, was am Alltag die größte Rolle spielt. Was für uns eigentlich auch immer noch wichtig ist, dass wir uns die Expertise von Expertinnen und Experten dazu holen, weil wir natürlich sehr generalistisch unterwegs sind. Das heißt, einen Tag machen wir vielleicht was zum Thema Corona, am anderen Tag was zum Thema Klimawandel. Und da hilft es für uns natürlich immer enorm, wenn wir noch mit Expertinnen und Experten sprechen können, um halt auch bestimmte Sachverhalte viel besser einschätzen zu lassen.
Was sind dann jetzt die Tools, die ihr auch benutzt, um Fake News zu identifizieren? Also was braucht man alles? Was brauchen so Menschen wie ihr? Und was brauchen vielleicht auch wir als, sage ich mal, die normaleren Nutzer, als die normalen Nutzerinnen und Nutzer, um vielleicht auf Fake News aufmerksam zu werden?
Ja, also hauptsächlich nutzen wir sogenannte OSINT-Tools. Das steht für Open Source Intelligence und das sind tatsächlich Tools, die jeder nutzen kann. Also die sind frei zugänglich im Netz und die können halt schon, sage ich mal, einen Großteil von solchen Recherchen, die wir machen, abdecken. Also ich denke mal so am praktischsten oder das, was wir im Alltag am meisten nutzen, ist tatsächlich eine klassische Bilderrückwärtssuche. Das heißt, man kann gucken, wenn ein Bild im Netz kursiert und es soll zum Beispiel zu einem aktuellen Ereignis entstanden sein, dann kann man mit so einer Bilderrückwärtssuche dieses Bild nehmen, es in einer Suchmaschine sozusagen hochladen und dann spuckt einem die Suchmaschine aus, ob dieses Bild, also genau das exakte Bild, schon mal in einem anderen Zusammenhang irgendwo im Internet hochgeladen worden ist. Und das ist einfach sehr häufig der Fall, dass Bilder dann schon, dass sich herausstellt, dass das Bild vielleicht schon mehrere Jahre alt ist und dass es vielleicht zum Beispiel nicht im Krieg in Nahost aufgenommen worden ist, sondern im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig. Und mit dieser Bilderrückwärtssuche, die hilft halt auch bei Videos. Also man kann auch bei Videos einfach einen Screenshot machen von dem Video und dann diesen Screenshot in so eine Rückwärtssuche hochladen. Und auch dann werden einem zum Beispiel identische Videos angezeigt. Das heißt, das ist so das Haupttool, was wir eigentlich nutzen. Was immer noch natürlich auch eine große Rolle spielt, ist die Geolocation. Das heißt, wenn es um die Frage geht, ist wirklich der Ort zu sehen, der behauptet wird in einem Bild oder Video. Und da hilft es natürlich zum Beispiel durch einfache Kartendienste wie Google Maps oder Apple Maps zu gucken, wie sieht es vor Ort denn aus? Sieht es in der Straße wirklich so aus wie in dem Video, um halt einzuschätzen, ob das wirklich an diesem Ort stattgefunden hat? Und dann, sage ich mal, gibt es noch so ein bisschen nette Spielereien, die uns auch helfen können, so ein bisschen, sage ich mal, Puzzlestücke zusammenzuführen. Man kann zum Beispiel in einem Wetterarchiv gucken, war das Wetter in einer Stadt zu einer bestimmten Uhrzeit wirklich so, wie es in dem Video ist? Auch das kann einem helfen, um zu sagen, irgendwie bei der Verifikation, ist das wirklich an dem Tag entstanden oder nicht? Und man kann zum Beispiel auch gucken, wie war der Sonnenstand in einer bestimmten Stadt zu einer bestimmten Uhrzeit, um zum Beispiel die Schatten abzugleichen. Und das letzte Tool, was eigentlich auch noch sehr hilfreich ist, es gibt ein Webarchiv. Da kann man zum Beispiel nachvollziehen, wie eine Website oder ein Post von einem Politiker zum Beispiel mal zu einem früheren Zeitpunkt ausgesehen hat. Also manchmal ist es natürlich so, dass ein Politiker zum Beispiel aus der Emotion heraus einen Post absetzt, den dann schnell wieder löscht. Und oft ist im Webarchiv dann noch das Original gespeichert und wir können nachvollziehen, was ist denn in diesem Post, worum es da ging und warum er vielleicht dann auch gelöscht worden ist.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Sigelkopf.
In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar haben die USA Venezuela angegriffen und den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro sowie seine Ehefrau gefangen genommen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Nur kurze Zeit später kursieren bereits eine große Zahl von Bildern und Videos im Netz, die den Angriff dokumentieren und die Festnahme Maduros zeigen. Aber auch Videos von Protesten tauchen auf. Jubelnde Venezolaner, die sich angeblich über die Befreiung freuen. Und diese Videos, die erreichen zum Teil Millionen Aufrufe. Doch viele dieser Videos sind nicht echt. Was Faktenfinder Pascal Sigelkopf in den vergangenen Tagen dazu beobachtet hat, darum geht's jetzt. Schön, dass wir weiterhin mit dir sprechen können, Pascal.
Ja, gerne.
Was für Fake-Content ist dir denn vor allen Dingen dabei im Netz aufgefallen?
Ja, also ich würde sagen, so dass am meisten gab es eigentlich falsche Videos und Fotos, vor allem von diesen Menschenmassen auf den Straßen von Caracas, also der Hauptstadt von Venezuela, die angeblich die Gefangennahme Maduros feiern sollen. Also da waren ja dann Menschenmassen zu sehen und es wurde behauptet, dass die alle jetzt auf die Straße gegangen sind, um diese Gefangennahme zu feiern. Und da sind einfach sehr viele Videos dabei und Fotos, die deutlich älter sind und die in Wahrheit auch in einem ganz anderen Zusammenhang aufgenommen worden sind. Also es gab zum Beispiel ein Video, das allein auf der Plattform X mehr als 2 Millionen Mal angezeigt wurde. Und das zeigt halt ganz viele Menschen mit venezolanischen Fahnen, die auf der Straße sind in Caracas. Und hier haben wir halt mit der Bilderrückwärtssuche ziemlich schnell herausfinden können, dass das Originalvideo eigentlich schon im Jahr 2024 aufgenommen worden ist und halt in Wahrheit die Proteste gegen Maduro zeigt nach der Wahl in Venezuela, wo es ja laut internationalen Beobachtern auch Unstimmigkeiten gab und die halt quasi gegen diese unrechtmäßige Wahl protestiert haben, aber eben nicht jetzt die Gefangennahme Maduros gefeiert haben. Und dann gibt es auch noch andere Videos, die zum Beispiel wiederum angeblich Maduros Anhänger zeigen sollten, die ebenfalls auf die Straße gegangen sind, um gegen diese Gefangennahme zu protestieren. Auch da gab es viele Videos von früheren Ereignissen, zum Beispiel aus dem vergangenen November, und waren somit nicht aktuell. Und zudem muss man generell sagen, dass einfach die Situation in Venezuela nach dieser Gefangennahme sehr diffus war. Also es gab schon wirklich vereinzelt Bilder auch von Protesten, zum Beispiel von Maduro-Anhängern, aber eben nicht so groß, wie es auf diesen Videos und Fotos, die dort kursierten, angeblich gewesen sein soll, weil die meisten Menschen dann doch eher aus Angst, zu Hause geblieben sind, wie uns zum Beispiel auch Experten von vor Ort bestätigt haben. Das heißt, so große Proteste, wie jetzt irgendwie auf diesen Bildern oder Videos, zu sehen waren, die aus dem Kontext gezogen wurden, so war das halt vor Ort eigentlich gar nicht. Und auch die vielen Bilder und Videos, die man ja gesehen hat, zum Beispiel von jubelnden Menschen, die wurden vor allem in anderen Ländern aufgenommen, in denen zum Beispiel viele Exil-Venezuela leben, zum Beispiel halt in den USA oder auch in anderen Anrainerstaaten von Venezuela. Also auch diese Bilder waren dann halt eben nicht aus Venezuela selbst.
Welche Rolle haben denn KI-generierte Inhalte gespielt?
Also prinzipiell muss man sagen, dass insgesamt es oft noch so ist, dass bei Desinformation oder Fakes, die so kursieren, oft halt Fotos und Videos, die aus einem oder in einem anderen Zusammenhang aufgenommen worden sind, immer noch so den Großteil ausmachen. Aber man muss auch sagen, dass der Anteil an KI-generierten Fakes stetig zunimmt. Das spielt sicherlich eine Rolle, dass die auch einfach immer besser werden und auch immer schwieriger zu erkennen sind. Und gerade bei solchen Breaking News Ereignissen wie jetzt in Venezuela ist natürlich oft so, man weiß, dass da wirklich so ein Ereignis stattgefunden hat. Das heißt, die Glaubwürdigkeit für solche KI-generierten Fakes sind nochmal erstmal größer, weil man weiß, es ist da irgendwas passiert, es gibt aber noch nicht viele Bilder. Deswegen können die Bilder natürlich auch tatsächlich so aussehen auf den ersten Blick, wie es bei KI-generierten Bildern der Fall ist. Es gab zum Beispiel ein Video, das wirklich sehr viral gegangen ist. Da sind angeblich feiernde Menschen in Caracas zu sehen, die Trump für seine Aktion danken und die auch Freudentränen in den Augen haben. Und ich sag mal, in dieser Menschenmasse sind dann auch immer Einzelne, die so quasi in die Kamera sprechen und ihre Dankbarkeit gegenüber Trump zum Beispiel zum Ausdruck bringen. Und dieses Video ist halt einfach ein kompletter Fake, also KI generiert. Hat es so nie gegeben. Und man muss halt aber trotzdem schon sehr genau hinsehen, um da überhaupt Unstimmigkeiten zu erkennen. Also man sieht in diesem Video zum Beispiel, dass die venezolanische Flagge nicht immer richtig dargestellt wird im Hintergrund. Also da sind sehr viele Menschen mit Fahnen und die sind zum Teil dann aber nicht ganz korrekt. Dann ist auch an einigen Stellen zu sehen, dass Menschen einfach oder Körperteile von Menschen einfach so ein bisschen in der Menschenmasse verschwinden und plötzlich wieder auftauchen. Es verändert sich manchmal zum Beispiel transparent von einem Frame auf den anderen leicht. Oder was wir auch gesehen haben, dass zum Beispiel Nummernschildern der Autos in dem Video einfach nicht immer so aussahen, wie sie eigentlich in Venezuela üblich sind. Aber das sind natürlich Details, auf die man jetzt vielleicht als Laie nicht unbedingt direkt achten würde, wenn man so ein Video im Feed sieht.
Und die man vielleicht auch gar nicht weiß, wie zum Beispiel jetzt mit den Nummernschildern. Wie haben denn Plattformen wie TikTok, Instagram oder X und so weiter auch darauf reagiert? Haben die etwas unternommen gegen die Fake News auf ihren Plattformen?
Also da muss man so ein bisschen zwischen den Plattformen unterscheiden. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, zum Beispiel bei X ist das so, dass viele dieser Videos, die fake sind, inzwischen mit sogenannten Community Notes versehen worden sind. Das heißt, da ist so eine kleine Anmerkung unter dem Video oder Bild, wo steht, dass dieses Bild vermutlich falsch ist oder Video und dann auch die Quelle zu dem Originalvideo. Das heißt, es gibt schon so einen entsprechenden Hinweis. Bei Meta ist das nochmal ein bisschen anders gelagert, hier zumindest in Europa, also Instagram und Facebook gehören ja zu Meta. Und hier in Europa ist es da so, dass es noch eine Kooperation gibt mit einigen Faktencheck-Redaktionen. In den USA wurde das ja im vergangenen Jahr aufgekündigt, aber in Europa ist das zum Glück noch der Fall. Und da ist es zum Beispiel so, dass bei den Fakes, die von diesen Redaktionen zumindest überprüft worden sind, die mit Meta kooperieren, findet sich dann so ein entsprechender Hinweis. Das heißt, bevor ich dieses Video oder Bild überhaupt angucke, kommt quasi schon so ein Banner und sagt mir erstmal, laut einer Faktencheck-Redaktion handelt es sich hierbei um ein Fake. Also da ist nochmal deutlich stärker der Hinweis, dass das falsch ist. Bei TikTok wiederum gibt es solche Programme derzeit nicht. Aber auch da ist es so, wenn die Plattform auf Fakes aufmerksam wird, dass sie zum Teil schon gelöscht werden, aber eben nicht so flächendeckend, wie es eigentlich der Fall sein müsste. Und man muss zur Verteidigung dieser Plattform vielleicht sagen, dass es natürlich immer schwer ist. Also man läuft natürlich diesen Fakes immer hinterher. Das geht uns Faktencheck-Redaktion so und das geht auch diesen Plattformen so. Also wenn so ein Ereignis ist, dann gibt es erstmal so viele Bilder, Videos, Falschbehauptungen, die verbreitet werden. Und da muss man natürlich erstmal alles sozusagen überprüfen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Was man sich aber trotzdem fragen kann, ist, warum zum Beispiel Accounts, die halt bekannt dafür sind und in der Vergangenheit schon wirklich viele Falschbehauptungen verbreitet haben und damit auch aufgefallen sind, warum die vielleicht nicht konsequenter geahndet werden.
Also eigentlich geht es vor allen Dingen darum, wenn wir gesicherte Informationen wollen, auf etablierte Medien zu vertrauen und nicht so schnell dem zu vertrauen, was wir vielleicht irgendwo im Feed von irgendwem, den wir nicht kennen, präsentiert bekommen. Vielen Dank, Pascal Segelkopf.
Gerne.
Das Jahr ist noch jung und wir wollen nach vorn schauen in Sachen Netz- und Digitalpolitik. Was ist hier in 2026 zu erwarten? Das darf ich heute mit einem ausgemachten Experten tun, Markus Beckedahl vom Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Hallo Markus.
Hallo.
Man könnte ja glauben, alles hat ein Ende, nur die Vorratsdatenspeicherung nicht. Schon vor Jahren wurde um sie gestritten, dann wurde sie ausgesetzt und nun kommt sie zurück unter dem Namen vorsorgliche IP-Adressenspeicherung. Das geht aus einem Gesetzesentwurf aus dem SPD-geführten Haus von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hervor. Was genau steht da jetzt drin, Markus?
Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist sozusagen der netzpolitische Zombie. Seit Anfang der 2000er wird es immer wieder versucht, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und die Große Koalition versucht es jetzt zum dritten Mal mit einem neuen Versuch, in dem man erstmal IP-Adressen speichern möchte, aber auch das Ganze ausweiten möchte auf beispielsweise Messenger-Kommunikation. Und IP-Adressen klingt erstmal so harmlos, aber das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach festgestellt, dass IP-Adressen eine sensible Information sind und besonders geschützt gehören. Das heißt, es ist ein erheblicher Eingriff in unsere Grundrechte, wenn für mehrere Wochen, vielleicht bis hin zu einem Jahr, wie es auf EU-Ebene diskutiert wird, gespeichert wird, unter welcher IP-Adresse wir im Netz unterwegs waren.
Noch ist das Ganze ja ein Gesetzesentwurf. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wird dieses Gesetz tatsächlich 2026 kommen?
Ja, davon kann man ausgehen. Die Vorratsdatenspeicherung ist Teil des sogenannten Sicherheitspaketes, was aus dem Hause Dobrindt, also dem Innenministerium, insgesamt vorbereitet wird. Da wird es generell eine Vielzahl an Überwachungsmaßnahmen geben, die eigentlich auch in der Vergangenheit jede Große Koalition erstmal eingeführt hat und die dann in der Regel zu großen Teilen vom Bundesverfassungsgericht nach einigen Jahren hinterher wieder für verfassungswidrig erklärt werden dürften.
Lass uns nach Europa schauen. Die Europäische Union plant laut Financial Times den Digital Services Act, DSA, und den Digital Markets Act, kurz DMA, 2026 strenger durchzusetzen. Beide Verordnungen gibt es schon etwas länger, aber entfalten, wenn man so will, vielleicht in diesem Jahr nochmal eine andere Schlagkraft. Der DSA und DMA sind umfassende EU-Gesetzgebungen für digitale Dienste, Plattformen, Produkte, bei denen die Tech-Plattformen im Kern dazu verpflichtet werden, illegale Inhalte schneller zu entfernen, ihre Algorithmen und auch Werbung transparenter zu machen und eben auch aktiv mehr Verantwortung für die gesellschaftlichen Folgen ihrer Dienste zu übernehmen. Was bedeutet das jetzt konkret für eben große US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft, Meta, Apple und so weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns seit einem Jahr. Seit einem Jahr haben wir die Situation, dass Donald Trump an der Macht ist und sich die ganzen Tech-Plattformen und ihre Tech-Oligarchen dahinter sich unter den Schutzschirm der Trump-Regierung eingekauft haben. Und seitdem befindet sich die Europäische Union auch in Handelsstreitigkeiten mit den USA, die immer wieder damit drohen, Zölle zu erhöhen, was Auswirkungen auf unsere Autoindustrie hätte, beispielsweise. Und das führt dazu, dass Teile der Europäischen Union, vor allen Dingen auch unsere deutsche Bundesregierung, immer sehr zaghaft ist bei der Durchsetzung unserer Regeln zur Plattformregulierung, weil sie dann Angst haben, dass Donald Trump die Zölle für Stahl oder generell Autoexporte erhöhen könnte. Und es wäre natürlich schön, wenn die Europäische Union in diesem Jahr endlich mal hartnäckiger, engagierter, konsequenter unsere Regeln durchsetzen würde, weil im Endeffekt es geht um die Durchsetzung des Rechtsstaates. Es geht auch um den Erhalt unserer Demokratie gegen die mächtigsten Unternehmen der Welt, die leider unsere digitalen Infrastrukturen besitzen, kontrollieren und immer mehr gegen uns richten.
Es gab noch einen anderen wichtigen Punkt, der eigentlich geplant war für dieses Jahr 2026 in der Umsetzung. Und zwar der AI Act sollte vollumfänglich in Kraft treten. Doch dann kam der sogenannte digitale Omnibus um die Ecke. Markus, wohin steuert denn nun der Omnibus uns in diesem Jahr?
Ja, also wenn wir Pech haben, dann ist dieser digitale Omnibus eine Vollkatastrophe und ein totaler Unfall, weil im Namen der Deregulierung und Entbürokratisierung werden hier wichtige Schutzrechte, die bisher kaum durchgesetzt worden sind, entkernt.
Also eigentlich sollte der digitale Omnibus eine Vereinfachung von den vielen digitalen Regulierungen in der EU bringen. Also wir haben viele davon auch eben schon angesprochen, DSA, DMA, NIS2, der AI Act, CRA und so weiter. Aber es ist eben doch so ein Stück weit zu hinterfragen, ob das nun den gewünschten Effekt bringt.
Ja, also im Endeffekt mit dem digitalen Omnibus schaffen es diverse Industrielobbys, all die Punkte, die sie damals bei der Verabschiedung der Gesetze nicht reingebracht haben, nachträglich noch reinzubringen. Und das geht zulasten von unseren Verbraucherinnenrechten, von unseren Grundrechten und generell von mehr Wettbewerb. Und das wird nur die Großen stärken, die weitermachen können, was sie wollen, indem beispielsweise eine Durchsetzung des AI-Acts noch weiter in die Zukunft verschoben wird und die Datenschutzgrundverordnung, die heute schon kaum durchgesetzt wird, auch weiter entkernt wird.
Was dürfen wir aus deiner Perspektive auf keinen Fall in diesem Jahr aus dem Blick verlieren?
Also wir dürfen auf keinen Fall aus dem Blick verlieren, dass wir wirksame Maßnahmen zur digitalen Souveränität endlich mal auf den Weg bringen müssen. Ich glaube, es ist allen klar mittlerweile, digitale Souveränität müssen wir anstreben, um unabhängiger zu werden, um die Wahlfreiheit zu haben, um Infrastrukturen zu schaffen, die demokratischer kontrolliert werden können als die, von denen wir uns abhängig gemacht haben. Diesen Schuss, den sollten eigentlich alle gehört haben, aber ich sehe halt bisher kaum konkrete Maßnahmen, wie man digitale Souveränität anstreben möchte. Das hätten wir gestern machen müssen, damit wir heute die Wahlfreiheit haben. Wir haben es nicht getan. Wir müssen damit heute anfangen, damit wir wenigstens morgen die Wahlfreiheit bekommen.
Vielen Dank, Markus Beckedahl.
Danke.
Und das war's für heute. Die erste Ausgabe des Medienmagazins bei Radio 1 in diesem Jahr. Und mit mir, Theresa Sickert. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.